willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode gehen wir auf ein Thema ein, das bei vielen Unternehmen ja eine Herausforderung ist. Und zwar, wir kennen ja so Buzzwords wie Fachkräftemangel, wir kennen auch so passiv Suchende, Stellensuchende. Wir sprechen heute über Social Recruiting und ich freue mich sehr, zwei Gäste bei mir zu haben, die Social Recruiting von unterschiedlichen Seiten betrachten. Wir haben auf der einen Seite Florian Schroth, er ist Leiter Employer Branding und Recruitment bei der Medbase Gruppe, seit über 10 Jahren im Bereich PR, Kommunikation und HR unterwegs. Nebenberuflich habe ich erfahren, dass er sein Wissen auch gerne als Speaker, Autor und Berater weitergibt. Von daher freue ich mich sehr, die Unternehmensseite hier am Tisch zu haben. Und auf der anderen Seite haben wir Karl Hoffmann, er ist CEO von Clever Connect, einem HR-Tech-Unternehmen, die in München und Paris zu Hause sind, mehr als 250 Mitarbeitende und er wurde auch schon mehrfach mit dem HR Excellence Award ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, bist du heute mit dabei. Hallo Karl.
Hi.
Bevor ich einsteige ins Thema, wie die geneigten Hörerinnen und Hörerinnen oder Hörer wissen, stelle ich meinen Gästen immer noch so zwei Einstiegsfragen. Und zwar, ich fange mit Florian an. Auf welches Tool kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
Einmal ist es tatsächlich Teams einfach zur Koordination, wenn man möglichst flexibel arbeiten will, ist wirklich ein Segen. Und zum anderen ist es für mich persönlich auch Spotify, wenn man einfach mal so einen konzentrierten Tunnel haben will, dann brauche ich ein bisschen Musik auf die Ohren.
Perfekt. Und bei dir, Karl, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
Also ich würde sagen, zur Koordination Slack auf jeden Fall, um mit anderen Teams sich leicht abstimmen zu können. Und für mich privat für Knowledge, quasi Datenbanken und quasi Projekte richtig zu managen, nutze ich sehr stark Notion und finde, dass Notion ein super intuitives Tool ist, was man sehr gut nutzen kann.
Wir bleiben bei dir, Karl. Wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
Dann müsste ich wahrscheinlich den Kicker wählen, weil ich bin großer Fußballfan und so für die sportliche Karriere reicht es nicht mehr, bin ich jetzt glaube ich zu alt, aber vielleicht irgendwann mal als Manager von einem Fußballverein, das fände ich recht spannend.
Und welches Magazin ist es bei dir, Florian?
Ach, ich mache den Klassiker und wähle einfach das Time Magazine. Wobei die 30 unter 30 schaffe ich nicht mehr.
Genau, ich hätte schon sagen können 50 über 50, aber das ist ja auch noch nicht der Fall.
Genau, irgendwo dazwischen.
Sehr gut, ja, vielen Dank. Von daher direkt ins Thema Social Recruiting. Und da ist mal meine erste Frage an dich, Florian. Wie definierst du Social Recruiting?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde Social Recruiting so definieren, dass man versucht, Menschen dort zu erreichen, wo sie sich eigentlich nicht nur in einem beruflichen Kontext, sondern auch in einem sehr persönlichen Kontext bewegen, vor allem natürlich im digitalen Bereich, das heißt auf diversen Social Media Plattformen.
Das heißt, es sind ja nicht nur Suchende, sondern auch ja viele Passivsuchende, weil das muss man ja auch immer wieder unterscheiden. Es gibt ja klassisch wie beim Eisberg, man hat einen Teil, die wirklich auf der Suche sind, die aktiv auf Stelleninseraten unterwegs sind. Man hat aber einen großen Teil von Passivsuchenden, die ja eigentlich meistens gar nicht auf dem Radar sind von den Stellenprofilen, weil sie eben oder von den Stellen, von den Jobprofilausschreibungen, weil sie eben gar nicht auf den Jobprofilen sind. Mhm. Ich habe kürzlich gelesen, dass in den nächsten 2 Jahren rund 1/3 der Mitarbeitenden ihre Arbeitsstelle wechseln möchten. Das ist ja extrem viel aus meiner Sicht. Das sind ja dann aber auch viele Passivsuchende. Und das ist ja dann auch mit Social Recruiting, da kommen wir wieder aus dem klassischen Marketing, wir haben ja Push-Marketing und Pull-Marketing, was ja Social Recruiting dann eher Pull-Marketing ist, also man schafft ein Bedürfnis, dass Menschen sich überlegen, ah, das wäre auch noch ein spannender Arbeitgeber oder ein spannender Arbeitsort. Hast du Ergänzungen zur Definition von Social Recruiting?
Ja, ich muss sagen, ich finde das immer ganz, ganz witzig, wenn man so Social Recruiting definiert, weil ich weiß, 2012 habe ich mit der ersten Company in dem Bereich angefangen und damals war auch schon Social Recruiting ein großes Thema. Und da hieß das noch, das war dann so die Karriereseite, die man auf Facebook gebracht hat, wo dann irgendwie das dann der Unternehmensname Careers auf Facebook war. Und dann war das ein großer Trend und wurde auch Social Recruiting genannt. Und heutzutage versteht man da ein bisschen was anderes drunter, wie du schon gesagt hast. Da wird das ein bisschen mehr marketinglastiger interpretiert. Und ja, ich denke, am Ende des Tages geht es immer darum, eine Message über Social Media an die richtige Zielgruppe zu tragen. Und da gibt es einfach heute auch mehr Möglichkeiten.
Und Social Recruiting ist ja auch, wir haben ja die klassische Art von Stellenausschreibungen mit unterschiedlichen Jobprofilen oder Jobportalen auf den Profilen und eben auf der anderen Seite Social Recruiting, was Unternehmen selbst umsetzen können. Wie ist das für euch, für die Medbase von Relevanz, Social Recruiting?
Ja, von hoher Relevanz. Also wir haben ja bei uns wirklich sehr dezidierte Berufsgruppen. Also Medbase selbst ist ja in der ambulanten Gesundheitsversorgung tätig mit 4.500 Mitarbeitern, circa an 200 Standorten. Bedeutet, wir haben halt auch einen hohen Bedarf an medizinischem Personal, Ärztinnen, Ärzte, medizinische Praxisassistentinnen und Assistenten oder auch im pharmazeutischen Bereich, also Apothekerinnen, Apotheker. Pharmaassistenten und Assistentinnen und haben da auch einfach die Erfahrung gemacht, dass dieses klassische Inserate schalten, da bewirbt sich wer oder bewerben sich viele drauf und ich kann dann fröhlich aussuchen, einfach nicht mehr funktioniert. Deswegen nennt sich das ja seit Jahren im Recruiting-Bereich auch schmunzelnd Post and Pray, aber selbst das Stoßgebet reicht da heute nicht mehr, um einfach eine ausreichende Anzahl an Kandidatinnen und Kandidaten zu erreichen oder noch gravierender gesagt, um manchmal überhaupt Kandidatinnen und Kandidaten zu erreichen. Also von daher sind wir darauf angewiesen, neue Wege zu finden, um unsere Zielgruppe zu finden, um sie zu überzeugen und sie dann eben für uns gewinnen zu können.
Ja. Extrem spannend, vor allem Gesundheitswesen, die sind ja unter Zugzwang, wenn man das so sagen möchte, was die Rekrutierung anbelangt. Also Ärzte ist, ich glaube, etwas vom Schwierigsten zu rekrutieren, also zumindest in der Schweiz. Ja. Ich glaube, es ist in Deutschland noch deutlich schwieriger zwischenzeitlich. Das heißt, du hast dir ja eigentlich eine sehr herausfordernde Position ausgesucht.
Was wäre das Leben ohne Challenge? Aber wir haben ja auch gute Partner.
Ja. Wenn man schlussendlich in Social Recruiting reingeht, heißt das eben, dass man Passivsuchende anspricht. Hm. Was gibt es für Herausforderungen? Hm. Für euch im Allgemeinen, um eben Passivsuchende über Social Media auch anzusprechen. Mhm.
Ja, es gibt diverse Herausforderungen. Einerseits, wie du richtig sagst, in der Ansprache, weil die Menschen, die ich dort erreiche, sind ja per se nicht auf Jobsuche. Das heißt eigentlich, es ist erstmal eine Frage der Targetierung natürlich. Also wen will ich denn da wirklich auch erreichen? Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich mir dann den Funnel irgendwie vollbaue mit Bäckern, obwohl ich eigentlich Ärztinnen und Ärzte suche. Und das ist sicherlich die eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist natürlich auch die der Message. Also wenn ich keinen Job suche, ist auch die Frage, für welche Botschaft bin ich denn affin? Wie lasse ich mich überzeugen? Also da sind wir dann in einer sehr präzisen Benefit-Argumentation. Und gleichzeitig muss das natürlich auch gesamtheitlich Hand und Fuß haben. Das heißt, das Strategische und Konzeptionelle macht sicherlich Sinn. Und gleichzeitig dann aber auch, nachdem ich ein Lead generiert habe, die Frage, wie mache ich denn dann eigentlich weiter? Weil dann fängt ja eigentlich nach der eher vorgelagerten Marketing-Perspektive, die HR-Perspektive an. Und da muss ich mir halt bewusst sein, ich bin nicht mehr in einem Umfeld dann, wo ich eine klassische Bewerbung habe mit Zeugnis seit Grundschultagen und Referenzen etc., sondern ich habe erstmal ein Lead, also sprich einen Interessenten. Und das heißt, ich muss natürlich dann auch meinen ganzen Prozess anpassen und muss dann natürlich auch in-house relativ viel Kommunikations- und Change-Arbeit leisten, um diesen Mindset-Wechsel dann tatsächlich auch überhaupt deutlich zu machen.
Das heißt ja aber, es muss schon ein Umdenken stattfinden in Unternehmen, weil du sagst es jetzt, es gibt dann keine Bewerbungsdossiers mehr, also eben einen schönen Lebenslauf, sondern das kann ja dann einfach eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer und ein Name sein.
Genau, also du hast gewissermaßen Basiskontaktdaten, ganz klar. Ist natürlich auch die Frage, wie gut kann ich nämlich so eine Vorqualifizierung von Leads machen. Also das ist dann auch so die Frage nach den Muss-Kriterien, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ärztin oder einen Arzt suche. Und ich habe ja auch beispielsweise einen wesentlich größeren Radius auch mit den Möglichkeiten von Social Recruiting. Ich muss ja nicht nur in der Schweiz rekrutieren. In unserem Fall ist jetzt auch das eine gesamte Dachraumrekrutierung, weil einfach extrem viele dieser Benefit-Argumente auch in Deutschland oder in Österreich ziehen, vielleicht noch besser als im Inland. Ne? Und dann ist die Frage, was brauche ich eigentlich, um überhaupt grundsätzlich einschätzen zu können, der Lead könnte ein passender Kandidat, Kandidatin werden. Zum einen und zum anderen vielleicht auch regulatorische Herausforderungen erfüllen. Ne? Also okay. Ich mach's mal konkret, hat er oder die einen Facharzttitel, ja oder nein? In welchem Bereich ist er oder sie eigentlich tätig? Wie ist das Sprachniveau? Sind sie bereit, irgendwie umzuziehen etc.? Und das sind alles Fragen, die kann ich binnen Sekunden ausfüllen, aber es ist halt wirklich anders, als wenn ich mir wie früher einen Lebenslauf oder ein Zeugnis anschaue.
Sprich ja auch, dass HR-Abteilungen neu gedacht werden müssen. Also es sind ja dann, man kennt es aus dem Vertrieb, dass man ja dann, man hat einen Lead, der reinkommt, man hat dann so, ich sage jetzt mal, einen Marketing-Qualified-Kontakt, dann einen Sales-Accepted-Kontakt, einen Sales-Qualified-Kontakt, bis man zum Abschluss kommt. Ist es dann bei euch ähnlich, halt einfach auf HR umgedacht?
Ein Stück weit orientieren wir uns sicherlich daran, ganz klar. Ne? Und sind da auch in einer, wie ich finde, tollen Umgebung, wo wir viel ausprobieren und experimentieren dürfen, weil es gibt ja auch keine Blaupause dafür, also zumindest nicht im HR. Es sind natürlich Dinge, die im Marketing oder im Vertrieb bekannt sind, aber das jetzt zu adaptieren, ist natürlich spannend und du lernst eigentlich immer wieder neu dazu, um eigentlich neue Basics zu schaffen. Und das Schöne bei uns ist, wir dürfen das parallel denken. Natürlich gibt es eine hohe klassische HR-Standardisierung, die natürlich auch wichtig ist und die es nach wie vor braucht, aber bei mir in der Abteilung dürfen wir uns einfach viel mehr einfach auch darum kümmern, wie müssen wir das denn eigentlich neu denken, um da neue Standards zu schaffen eigentlich. Und das macht echt mega Spaß.
Jetzt bei dir, Karl, du betreust ja viele Unternehmen im Bereich Social Recruiting, beziehungsweise nicht im Bereich Social Recruiting, sondern eben alles, was danach kommt, nach dem Lead, da kommen wir dann auch darauf zurück. Was sind so die größten Herausforderungen von den Unternehmen, die ihr betreut im Bereich Social Recruiting?
Na gut, ich glaube, du hast ja schon einen wesentlichen Teil angesprochen, dass es früher noch ausreichend war, eine Stellenanzeige zu schalten und dann haben sich ausreichend Kandidaten beworben und jetzt ist es eben nicht mehr so und Unternehmen müssen neue Wege gehen, um überhaupt erstmal mit den richtigen Kandidaten in Kontakt zu treten. Und dann ist natürlich schon die erste Frage, wie gelingt mir das jetzt eigentlich? Da haben dann schon viele Unternehmen Schwierigkeiten, weil die Mitarbeitenden, die dann häufig in den Abteilungen arbeiten, müssen auf einmal sich auch ein neues Skillset aneignen und auch eher wie ein Marketing-Profi denken, um zu verstehen, über welche Kanäle erreiche ich denn überhaupt erstmal die Zielgruppe, die ich eigentlich gewinnen möchte. Und das ist dann schon mal natürlich die erste Challenge, die dann viele Unternehmen haben. Und dann ist es natürlich so, dass dieser Wettbewerb, würde ich sagen, um Talente in vollem Gang ist. Der Grund, warum jetzt so wenig Leute aktiv nach einem Job suchen, ist ja am Ende des Tages, dass es mehr offene Stellen gibt, als es Kandidaten am Markt gibt. Das heißt also, dass natürlich Unternehmen dann aktiv werden müssen, um ihre Stellen zu besetzen. Und ist dann halt schon eine wesentliche Herausforderung, mit welcher Message ich dann eben auch diese Kandidaten von mir überzeuge, dass sie bei mir anfangen möchten. Und wie Florian schon gesagt hat, so ein Stück weit weg von dieser alten Denke zu kommen, wo ich immer noch sage, ich habe hier mein Dossier, wie du schon gesagt hast, und wenn jemand passiv nach einem Job sucht, dann hat er gar kein Dossier, dann ist der CV nicht aktuell, sondern da muss dann einfach auch das Unternehmen so ein bisschen die Anforderungen umstellen und halt, wie Florian schon gesagt hat, vielleicht im ersten Schritt erstmal einen kleinen Datensatz anfragen, um erstmal in Kontakt zu treten und dann halt auf dem Weg den Kandidaten besser kennenlernen. Aber ich würde sagen, ne, zusammengefasst, diese größte Challenge ist eigentlich so dieser, ich nenne das Mindset-Change in der Organisation, sich neue Fähigkeiten anzutrainieren, weil man halt in der Vergangenheit andere Prozesse und einen anderen Recruiting-Ansatz gewohnt war.
Darf ich noch was ergänzen? Übrigens, sorry, wenn das hier mal so vibriert, jetzt werde ich Opfer meines Lieblingstools Teams. Wir prasseln gerade in die Nachrichten rein. Das Team hat sich hoffentlich echt gut auf das Podcast-Timing abgestimmt. Ja, Karl, du sagst es, einerseits ist es der Mindset-Change, mag ich nochmal unterstreichen. Andererseits ist es aber auch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht und kommuniziert. Ein Lead ist jetzt einfach niemand, der etwas von mir will, sondern ich will etwas von ihm. Ich habe nur Basisinformationen und es ist einfach auch sehr viel Beziehungspflege oder ein Aufbau eines Dialogs eigentlich. Das heißt, auch die Responsgeschwindigkeit erhöht sich oder auch die Notwendigkeit, irgendwie auch unterschiedlich nochmal nachzufassen. Weil manchmal gibt ein Lead seine Kontaktdaten an und du musst halt 4, 5 Anläufe unternehmen und dafür brauchst du halt eben einerseits das Mindset klar, andere Kommunikationsfähigkeiten auch klar, um die Brücke zu bauen, auch andere Tools, weil du hast halt einfach nicht mehr ein klassisches Dossier, wo du so ein Application-Tracking-System hast, wo du Dossiers verwaltest, sondern dann denken wir halt eher in Richtung CRM oder so, ne? Wo ich natürlich auch sowas wirklich abbilden kann und systemisch irgendwie nutzbar machen kann. Weil wenn wir über diverse Leads sprechen, kannst du das nicht mehr irgendwie über eine Excel machen ab einer gewissen Größe.
Finde ich extrem spannend, eben weil es ist einerseits eine technische Infrastruktur, die angepasst werden muss, andererseits aber eben auch eine Denkweise. Und da bin ich vielleicht auch noch in einer älteren Denkweise drin, aber wenn ich dir so zuhöre, widerspricht sich das mit meiner Denkweise, weil meine Erfahrungen waren immer, dass so HR-Abteilungen den Marketing-Abteilungen so 3, 4 Jahre hinterherhinken. Was ja dann auch eine Herausforderung ist bei der Bewerbung oder beim Einsatz von Social Recruiting. Das heißt, man muss sich in HR-Abteilungen oder in Recruiting-Abteilungen eigentlich so den Standard in der Lead-Generierung anschauen und dann prüfen, wie kann ich das auf mein Recruiting adaptieren.
Unbedingt. Und ich würde dir nicht mal widersprechen wollen. Ich würde sagen, ja, da ist irgendwie HR ja immer noch ein Follower von Marketing, definitiv. Aber auch Karl hat es schon gesagt, das ist auch eine Frage irgendwie von Skills und auch Know-how. Und da muss man ehrlich gestehen, sind wir vielleicht noch ein bisschen in der Bringschuld im HR. Also wenn ich jetzt beispielsweise auch an Plattformen denke, ne, wie erreiche ich meine Zielgruppe, wo erreiche ich sie? Ist man in HR mitunter auch noch sehr trendgetrieben? Da hast du dann immer die neueste Plattform. Ne? Aber kein Mensch mehr denkt in HR grundsätzlich noch an Facebook oder so, wo du durchaus, oder das heißt durchaus, sogar sehr gute Kampagnenerfolge feiern kannst. Ne? Also das heißt, so dieses breite Marketing-Know-how muss ich eigentlich erst noch etablieren. Finde ich aber auch okay, weil dieser Bereich HR-Marketing, Employer-Branding ist mitunter halt auch noch eine recht neue Disziplin. Mhm. Ne?
Du hast jetzt schon angesprochen, Kampagnen. Wir kommen ja noch auf Clever Connect, was ja so eigentlich ein CRM-Tool ist für Talente. Unter anderem, also mit vielen weiteren Funktionen. Bevor ich aber das CRM-Tool ja füttern kann mit entsprechenden Informationen, brauche ich ja auch Leads. Wie geht ihr bei Medbase um solche Leads einzusammeln?
Ja, das war bei uns tatsächlich so eine schrittweise Entwicklung, dass wir einerseits gesagt haben, wenn ich kurz ausholen darf, hey, es macht doch keinen Sinn, Vakanzen immer nur reaktiv besetzen zu wollen mit Stelleninseraten. Da waren wir irgendwann bei einem hohen 6-stelligen Kostenpunkt und Bewerbungszahlen, die mitunter nicht mal so hoch war wie die Anzahl der Vakanzen. Also es ist dann irgendwie mühselig und viel mehr hilft dann auch eben nicht immer viel mehr. Und deswegen haben wir umgedacht und das war wirklich das Tolle, auch in dem Teamwork mit anderen Perspektiven von Kolleginnen und Kollegen aus dem HR, haben wir dann einen Ansatz entwickelt, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir doch so ein paar Dutzend Ärzte im Jahr suchen, macht es doch gar keinen Sinn, da jetzt irgendwie zu versuchen, denen in Einzelfällen hinterher zu rennen. Lass uns doch schauen, wie wir Berufsprofile staffen können, also wenn du so willst, Lead-Pipelines aufbauen. Und das war dann auch so die Geburtsstunde zu sagen, hey, dann können wir auch effektiv Campaigning machen und proaktiver Campaigning machen. Haben uns dann an einen vertrauensvollen Partner gewandt, mit Hutter, die uns da geholfen haben, das Ganze in die Marketingwelt oder die Kampagnenwelt zu übersetzen, haben dann geschaut, hey, was machen wir eigentlich aus der konzeptionellen Grundlage, die ihr habt, wie können wir das übersetzen auf unterschiedliche Plattformen, wie können wir das übersetzen in Werbemaßnahmen, in Werbebotschaften und haben das dann auch versucht, in dem sogenannten Full-Funnel-Konzept wirklich sehr gesamtheitlich zu denken. Das heißt, dass wir ein Konzept haben, das wirklich auf Kanälen aufbaut, auf Botschaften aufbaut, auf Schnittstellen aufbaut, auf System und Infrastruktur aufbaut, aber auch tatsächlich auf einer gewissen Langfristigkeit aufbaut, um auch zu schauen, was kann ich eigentlich tun, wenn ich Leads nicht sofort konvertiere, was habe ich denn da noch für Möglichkeiten, um vielleicht auch langfristig dann noch erfolgreich zu sein. Also echt ein tolles Konzept, Hut ab, hat mega Spaß gemacht und war ein richtig cooles Sparring.
Genau, also eben Full Funnel heißt ja dann über mehrere Kanäle hinweg, ja, auch über mehrere Stufen, also ja, dass man nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt, wie man so schön sagt, dass genau, man sagt, hey, bewirb dich bei uns, und zuerst mal hingeht und vielleicht mal über Benefits spricht, oder auch über Probleme in der Berufsgattung, die man vielleicht im Unternehmen, wo die Personen zukünftig arbeiten, nicht mehr haben. Also ich kann mich erinnern, jetzt bei Medbase war dann auch in Deutschland, ist ja oftmals bei Ärzten die Bürokratie noch etwas, was sehr verbreitet ist, dass man dann hingeht und sagt, hey, hast du genug von Bürokratie, dann komm zu uns in die Schweiz. Das war so, also nicht jetzt wortwörtlich die Botschaft, ich bin kein Texter, man merkt es jetzt direkt an dieser Aussage. Aber so die Kernbotschaft, und da gab es ja verschiedene Botschaften, wo man dann Personen angesprochen hat, wenn die dann noch nicht geklickt hat oder reagiert hat, hat man die erneut angesprochen, hat dann eigentlich Profile auf den Plattformen erarbeitet, bis die dann eigentlich ein Lead generiert haben.
Genau.
Karl, du hast ja noch eine Vielzahl von anderen Unternehmen, die du als Kunden nennen darfst, außer die Medbase. Was haben die andere Strategien oder gibt es noch zusätzliche Strategien, die man nutzen kann, um eben solche passiv suchende Talente anzusprechen?
Ja, wir haben natürlich viele Kunden, die sehr stark die Mitarbeiternetzwerke nutzen. Also das macht tatsächlich Medbase auch noch zusätzlich. Und da haben wir natürlich einen super interessanten Use Case bei vielen Kunden. Weil natürlich gerade, wenn ich eine große Masse an Mitarbeitern habe, also 1.000, 2.000 Mitarbeiter, und ich sehe, wie die auf LinkedIn und anderen Plattformen vernetzt sind, wenn ich irgendwie dieses Netzwerk für mich als Unternehmen greifbar machen kann und die richtigen Stellen durch die Mitarbeiter herantragen kann, habe ich natürlich auch eine super Möglichkeit, um die in meinen quasi Recruiting-Prozess zu bekommen, ohne dass die jetzt aktiv nach einem Job suchen. Weil natürlich gerade, wenn jetzt der Kandidat oder die Kandidatin sehr, sehr viele Nachrichten bekommt auf Social Media oder Werbung, die ausgespielt wird, dann haben wir auch irgendwo dieses neues Problem, dass ich einfach dann sehr viel überflutet werde mit Informationen. Und da kann natürlich dann auch so der direkte Kontakt zu einem Mitarbeiter den Kandidaten dann vielleicht im richtigen Moment erreichen. Weil natürlich, wenn mir jetzt jemand schreibt, den ich kenne, nehme ich das natürlich anders wahr, wie wenn das jetzt, sag ich mal, eine generische Marketing-Message ist.
Hey, wenn ich da auch wieder ergänzen darf, das ist auch das Coole an dem Clever Connect Produkt. Ihr denkt das ja eben auch nicht nur in Stelleninseraten oder Stellen, die ich teilen kann in mein Netzwerk, was natürlich Sinn macht als Ärztin oder Arzt, kenne ich wahrscheinlich viele Ärztinnen und Ärzte, ne? Sondern ihr habt da auch eben noch dieses Stories-Modul, wo ich extremer Fan davon auch bin, weil, wie du sagst, Karl, ne, diesen Noise irgendwie auch zu reduzieren. In einem berühmten, gewissen Berufsgruppen hast du so viele Headhunter-Nachrichten, ne? Da einfach auch so Stories zu platzieren, wo du einfach in so ein Narrativ und ein Storytelling reingehen kannst, um vielleicht auch da passend die wieder erstmal neugierig zu machen. Das finde ich ist auch noch ein
total Feature bei euch. Also, und ich glaube, wir neigen immer dazu, aber sehr, sehr stark auf Kanäle uns zu fokussieren, die jetzt neue Talente oder neue Kandidaten in dem Prozess bekommen. Aber ich will auch daran erinnern, dass ganz, ganz häufig schon viele Kandidaten dem Unternehmen bekannt sind. Und zwar aus vorherigen Prozessen, vielleicht sogar auch aus vorherigen Arbeitsverhältnissen. Und das ist häufig noch so ein ungenutztes Potenzial, was bei ganz vielen Unternehmen brach liegt. Ja, ich mache erstmal meinen Funnel voll und dann habe ich 10 super spannende Kandidaten, kann aber nur einen einstellen. Und in der Vielzahl der Unternehmen werden dann die anderen 9, die eigentlich passen würden, wo man sagen würde, hey, die sind eigentlich ein guter Match, die werden wieder komplett weggeschoben und man macht nichts aus denen und gibt im Zweifel nochmal Geld auf, um die dann ein Jahr später zu rekrutieren. Und das ist nochmal so ein weiterer Use Case, wo wir sagen, das sind so die Silver Medalist, die man auch in einem Pool behalten sollte, um in Kontakt zu bleiben, sodass, wenn man ein ähnliches Profil zu einem späteren Zeitpunkt besetzen muss, man so gesehen aus einem Pool von warmen Kontakten rekrutieren kann.
Wir sind jetzt schon voll in den Funktionen drin von Clever Connect und von daher würde ich sagen, gehen wir da noch einen Schritt weiter. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Clever Connect gesprochen, beziehungsweise wurde erwähnt, du hast jetzt auch schon einige Features genannt. Was sind so weitere Features, die Clever Connect in ihrer Tool-Landschaft anbietet?
Ja, ich würde jetzt sagen, das waren jetzt eher Use Cases, mit denen man das quasi dasselbe Feature-Set abdecken kann. Die Infrastruktur von Clever Connect kann man sich so vorstellen, dass wir sagen, in unserem Zentrum ist eigentlich das, was wir sagen, das Candidate Relationship Management. Also wo ich einen Pool habe, einen Talentpool von passenden Kandidaten für einzelne Positionen, den ich im Prinzip ständig bespiele und der mit mir so gesehen mit passenden Content gefüttert wird, sodass das und der Kandidat, wenn er jetzt gerade wechselwillig ist, an mich denkt und sich dann hoffentlich auf meine Stellen bewirbt. Das ist so das Herzstück unserer Plattform. Und dann haben wir natürlich on top dazu immer noch einzelne Module, die einen großen Mehrwert leisten. Eins habe ich jetzt schon gerade genannt, ist unser Mitarbeiterempfehlungsprogramm, wo ich einfach durch die Mitarbeiternetzwerke diesen Talentpool füllen kann und die richtigen Talente identifizieren kann. Dann haben wir auch ein Modul, mit dem kann man leicht Landingpages bauen, weil ich muss ja dann auch, wenn ich nach draußen gehe, will ich ja irgendwo auch dann meine Message an die richtige Zielgruppe herantragen können. Das heißt, ob das jetzt vielleicht für ein Event ist, für die Zielgruppe Azubis oder hier bei dir, Florian, gibt es ja eine schöne Landingpage für Ärzte, wo man auch nochmal irgendwie einen netten Beitrag von einem Arzt hat, der selber bei Medbase arbeitet. Also da habe ich dann eben auch noch eine Möglichkeit, dass ich halt dann so gesehen als Frontend zum Kandidaten leicht eine Karriereseite oder eine andere Landingpage bauen kann, sodass ich dann in diesem Zusammenspiel im Prinzip aus Karriereseite und CRM im Prinzip so meinen gesamten Recruiting-Prozess bis zur Bewerbung erstmal abdecken kann.
Hey, und so ein paar kleine Features da drin sind auch noch mega cool. Ne? Also das CRM ist halt wirklich im Grunde genommen doch noch ein bisschen mehr Neuland, als es im Marketing ist, ne? Weil klassische Application-Tracking-Systeme, ne? Ich kriege eine Bewerbung rein und verarbeite die standardisiert. Wir hatten ja schon über die Kommunikation gesprochen, ne? Eine Erfahrung, die wir gemacht haben, und das ist auch so wichtig, dass es auch reibungslos funktioniert, einerseits die Schnittstellen möglich zu machen in Clever Connect ins CRM, beispielsweise auch über Meta, dass die Leads da direkt reinkommen, ist für uns ein riesen Mehrwert gewesen, also auch cool, dass das funktioniert hat. Und dann aber auch die Kontaktwege zum Nachfassen zu haben, die dann einfach facettenreicher sind. Also auch nicht nur E-Mail, sondern auch SMS, WhatsApp etc. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kommunikation zu Terminvereinbarungen für ein Gespräch mit Ärzten und Ärzten mega gut über SMS läuft. Das alles im System einfach abgebildet zu haben, ist für uns auch ein mega
Mehrwert. Genau, und wir haben da natürlich auch noch viel so Automatisierungsregeln, dass ich dann auch nicht immer wieder den gleichen Workflow selber machen muss, sondern dass das durch die Plattform gemacht wird. Aber ich muss sagen, viel lieber als eigentlich über die Feature ist eigentlich, dass ich rede ich immer am liebsten über den Impact, den sowas hat. Und so das Thema, was mich da extrem beschäftigt und was mich auch wirklich begeistert, ist, dass wir sehen, dass die Zeit einfach extrem verkürzt wird durch so einen Einsatz. Weil ich denke immer, wir schauen viel zu sehr auf die Cost per Hire. Was kostet mich jetzt, einen Kandidaten zu bekommen? Okay, das ist schön, wenn ich da ein paar hundert Euro einsparen kann für die Besetzung von der Stelle. Aber die wirklichen Kosten sind doch eigentlich die Kosten, die ich durch eine Nichtbesetzung von der Stelle habe, wo ich dann wirklich einen Pain habe, dass ich vielleicht einen Auftrag nicht annehmen kann oder dass ich keinen Vertriebler hat, der für mich Umsatz holt. So, das sind ja die wirklichen Sachen, die einen großen Unterschied machen im Unternehmen. Und da kann man natürlich dann durch so einen Ansatz, wenn ich dann dauerhaft im Prinzip eine Pipeline habe an passenden Profilen und sobald dann der Bedarf ist, ich dem quasi Fachbereich den passenden Kandidaten schon präsentieren kann, weil ich das Talent schon über einen längeren Zeitraum bespielt habe. Das ist dann die Situation, wo ich wirklich Monate einsparen kann und dafür sorgen kann, dass halt meine Time to Hire auf wenige Tage reduziert werden kann, statt eben häufig 2-3 Monate.
Definitiv. Wenn du noch drauf reingehen willst, also eins lass mich bitte nochmal sagen, weil das ist, glaube ich, wirklich auch noch ein ganz wichtiges Feature, wie adaptiv das System ist, ne? Weil einfach auch die Informationen zu bekommen, die man wirklich notwendigerweise braucht, aber nicht mehr. Das fängt bei so kleinen Formularen an, die du wirklich adjusten kannst, was mega cool ist. Ich meine, ich weiß nicht, wann ihr euch das letzte Mal beworben habt, in so einem Bewerbermanagementsystem, da hast du so eine Maske, die dich malträtiert mit so 20 Dokumenten oder so. Und das ist mega gut und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, diesen Prozess anzubauen und das auch mit Blick auf Time-to-Hire-Card und Automatisierung. Das ist das Coole in dem CRM, du kannst das extremst customizen für deine Bedürfnisse und auch
für die Bedürfnisse der Kandidatinnen und Kandidaten. Also das ist mega hilfreich.
Also ich muss sagen, ich bin Feuer und Flamme, weil eben einerseits für mich ist so, die gleichen Gespräche habe ich mit B2B-Unternehmen für halt B2B-Leads zu generieren, wo sie dann auch sagen, ja, eigentlich möchte ich ja gar nicht die Anfrage für irgendwie, dass ich da eine fixe Anfrage habe, dass sie da ein Autoteil bestellen, sondern ich möchte einfach mal, dass sie den Kontakt hinterlegen, weil irgendeinmal werden sie das bei mir bestellen. Und genau das Gleiche ist bei Social Recruiting. Und da stelle ich mir dann die Frage, warum machen das nicht alle Unternehmen?
Wir arbeiten dran.
Und ich bin ganz froh, wenn es noch ein bisschen dauert.
Ja. Genau. Kommen wir nochmals auf euren Case von Medbase. Eben, du hast gesagt, eben, oder wir haben ja auch gemeinsam mit der Hutter Consult den Full Funnel aufgebaut für das Social Recruiting. Das waren ja Ärzte, Apothekerinnen und andere medizinische Berufe, insbesondere im Dachraum, also Deutschland, Schweiz wie auch Österreich. Einerseits mal die Frage, Ärzte ist ja das, eben, haben wir schon einleitend gesagt, das Unbeliebteste, was man, ich sage jetzt mal, rekrutieren muss, weil es eben halt viel zu wenig gibt. Die Ausbildung oftmals extrem lange geht. Ist auch ein Beruf, wo man nicht sagen kann, ja, ich stelle jetzt Trainees an und baue die selbst auf, sondern man muss schon ausgebildete Ärztinnen und Ärzte nehmen. Wie hat das bei euch funktioniert? Also wie war der Erfolg der Kampagne?
Okay. Ja, also ich glaube, die große Herausforderung ist, wenn man das dachweit sieht, ist natürlich, wie gesagt, der regulatorische Rahmen, den wir haben und der natürlich auch noch kantonal mitunter, das heißt also ein Riesenteppich unter verschiedenen Regulatorien. Deswegen haben wir wirklich sehr genau darauf geachtet, zu gucken, was brauchen wir jetzt grundsätzlich, damit so ein Kandidat per se für uns eigentlich geeignet ist. Und wir waren einfach echt amazed, anders kann man es eigentlich gar nicht sagen, dass wir für, ich mache es mal ein Beispiel, Ärztinnen und Ärzte fest, ich glaube rund 3.000 Franken nicht mal irgendwie 256 Leads hatten.
Okay.
256 Leads sind jetzt keine Einstellungen, aber es waren alles saubere Profile quasi, die grundsätzlich gepasst haben. Klar, wenn jemand einen Spezialisierungsgrad Chirurgie hat, dann ist er im ambulanten Bereich vielleicht nicht so geeignet, beziehungsweise bekommst du dann mit so einer Spezialisierung vielleicht auch keine Anerkennung, aber grundsätzlich hat das uns in einer Masse arbeitsfähig gemacht, wie wir es vorher noch nicht kannten. Im Vergleich dazu hatten wir im Jahr davor aber klassische Inserate und wir haben über 2.500 geschaltet. Davor hatten wir 30 Bewerbungen. Also von daher war das wirklich ein mega Erfolg. Einerseits natürlich vom Kostenfaktor, der ist für uns, wie Karl auch schon richtig gesagt hatte, relativ, sondern uns geht es eigentlich darum, überhaupt erstmal eine grundlegende Masse an Kandidatinnen und Kandidaten zu haben, mit denen wir einfach ein Staffing möglich machen. Mhm.
Genau, und dort, ich weiß, dass man dann eben über Meta-Ads, aber auch über andere Plattformen sogenannte Lead-Ads geschaltet hat, auch mit bedingten Formatierungen. Das heißt, man konnte auf der Plattform selbst den Kontakt oder wurde der Kontakt ausgefüllt. Wenn gewisse Dinge nicht erfüllt waren, konnte man ein Lead gar nicht absenden, was ja auch eine Vorqualifizierung ist. Das ist ein Beta-Test von Meta, die Lead-Formulare, wo ja freigeschaltet worden sind, was ja auch demnach sehr gut funktioniert hat. Plus, wir haben ja dann auch die Schnittstelle gemacht direkt in Clever Connect. Das heißt, man musste auch diese 256 nicht noch irgendwie manuell erfassen, sondern sind direkt in Clever Connect erfasst worden. Was ist danach passiert? Also ihr habt jetzt die 256 Leads eingesammelt. Wie ist euer Prozess, sobald die bei Clever Connect im Tool sind?
Ja, jede Menge Fleißarbeit, ne? Weil, wie gesagt, es gibt dafür jetzt nicht unbedingt so Standards. Das heißt, wir haben mit Annahmen operiert, ne? was und das sind für uns die wichtigen Steps eigentlich, was ermöglicht uns eine möglichst gute Konvertierungsquote zu haben. Das heißt, es ging erstmal darum, eine Automatisierung zu haben, wenn sie ins CRM reingekommen sind, dass wir dann einfach eine E-Mail rausgeschickt haben mit der Einladung zu einer Terminierung. Das haben wir versucht, möglichst zu personalisieren, weil gerade bei der Zielgruppe Ärztinnen und Ärzte, das ist bei anderen Zielgruppen auch im gesundheitlichen Bereich noch ein bisschen anders, aber gerade dort ist der Anspruch sehr hoch an der Fachlichkeit im Austausch, also so eine gewisse Augenhöhe. Das heißt, wir haben prozessual auch vorgesehen, dass das Erstgespräch eigentlich mit einem Mediziner stattfindet, der bei uns Standortleiter ist in einem der größeren Zentren, der auch quasi selbst so einen Karriereweg gemacht von Deutschland in die Schweiz, der also auf zwei Ebenen Role Model war, persönlich. Was bedeutet das eigentlich, so umzuziehen, als auch fachlich? Ne? Und das hat die Konvertierung schon wirklich sehr erhöht, weil es halt einfach ja, ein gutes Argument war, so ein Gespräch wahrzunehmen, und wir haben ihn dann natürlich auch ein bisschen über Storytelling platziert, es ist trotzdem jetzt kein Selbstläufer. Ja. Das heißt, wir haben darüber hinaus noch einen Recruiter. An der Stelle sei Simon sehr gegrüßt und hoch gelobt, deswegen nennen wir ihn auch so ein bisschen den Simon-Prozess, der dann kommt, weil das dann wirklich ein genialer Fleißarbeiter, wenn es da geht, die Leute zu konvertieren. Da musst du dann halt auch nochmal nachfassen, haben wir dann verschiedene Wellen gehabt, dann haben wir, wenn die E-Mail nicht konvertiert hat, eine SMS nachgefasst, wenn die SMS nicht konvertiert hat, haben wir noch einen Anruf gemacht, haben wir noch einen Anruf gemacht und noch einen Anruf gemacht, und erst dann haben wir sie eigentlich erstmal liegen lassen, um dann irgendwann später noch eine Welle zu machen. Das heißt aber auch, trotz System ein hoher persönlicher Einsatz, aber der wird natürlich durch das System erleichtert, weil du extrem viel automatisieren kannst, extrem viel auch tracken und nachvollziehen kannst, extrem viel natürlich auch mit Kategorisierung über Tags oder Ähnliches zu arbeiten, dass du bei so einer Masse eigentlich auch weißt, wo stehe ich denn überhaupt. Und das hat grundsätzlich damit dann echt extrem gut funktioniert, die Leute in diesen Prozess zu bekommen, also um jetzt eine Quote festzumachen. Wir haben dann 25 Leute in ein Gespräch von den 256 mit Markus gebracht. Das klingt erstmal wenig, für uns war das sensationell viel. Von denen sind dann jetzt 23 in weiterführende Gespräche eingeladen. Da hatten wir auch Learnings dann während des Prozesses selbst. Wir haben festgestellt, wenn wir vornehmlich mit Kandidaten aus Deutschland und Österreich sprechen, machen wir ab dem Zeitpunkt schon einen Termin mit einem Relocation-Anbieter, damit die mal erklären können, wie funktioniert Steuersystem, Altersvorsorge, Kita, Schule etc., um die auch auf einer persönlichen Ebene voll zu qualifizieren. Und dann am Ende stellen wir jetzt dann ein Dossier zusammen. Das bedeutet, wir haben eine Bewertung von den Arzt über den Arzt. Wir haben quasi alle Informationen im Relocation-Prozess. Wir fassen dann natürlich auch über automatisierte Mails Dokumente nach, weil Lebenslauf etc. brauchen wir so oder so, um eine Einreichung für Anerkennung zu machen, die man dann braucht. Und dann schicken wir die Kandidatinnen und Kandidaten, da begleiten sie besser gesagt, an Standorte. Also das heißt, du bewirbst dich ja nicht auf eine Stelle, sondern du bewirbst dich quasi als Interessent für ein Jobprofil, und in diesem ganzen Interviewprozess finden wir gemeinsam raus, was würde eigentlich zu dir passen. Und das ist vielleicht bei uns auch das große Kunststück aus einer HR-Perspektive, die uns gelungen ist. Dass wir nicht mehr dieses klassische Vorgehen haben, ich habe hier eine Stelle und will da möglichst viele Bewerber, sondern dass wir die Kandidatenperspektive rumdrehen und sagen, hey, ich bin hier ein Kandidat und habe hier im medizinischen Bereich bei MedBase 60 Standorte, die mit dem Profil alle für mich passen können. Schauen wir doch mal, wo du am besten passt. Das heißt, du hast eigentlich so eher ein Consulting statt ein Interviewprozess, und der ist bei uns in 6 Stufen und der funktioniert mega gut.
Okay. Jetzt muss ich kurz Luft holen. Du hast schon erwähnt, die Leads sind reingekommen, wurden dann eine personalisierte E-Mail rausgeschickt. Was hat Clever Connect für Features, um eben solche Dinge personalisierter darstellen zu können, beziehungsweise die Person vermeintlich persönlicher anzusprechen?
Also bei uns ist das meistens ein Zusammenspiel aus Formularen, die man für sich als Unternehmen zusammenstellen kann, wo man dann auch dann fragt, in welchem Bereich arbeitet die Person, vielleicht auch irgendwie ein Senioritätslevel, gewisses Interesse, auch was den Standort angeht. Und dann kann man eben diese Automatisierung auch auf diese Felder anpassen, sodass das System dann erkennt, okay, dieser Lead, der jetzt reinkommt, ist vielleicht jemand mit einem Ärzte-Background, der außerhalb von Zürich arbeiten möchte, und quasi dem und den Spezialisierungsgrad. Und dann kann man eben auf Basis dessen gewisse Regeln erstellen. Es kann dann sein, dass auf der Basis die Person in einem Pool abgelegt wird, wo dann der Recruiter oder der Simon direkt darüber informiert wird, dass es jetzt einen neuen Lead gibt, den er anrufen kann. Oder man kann direkt quasi eine Nachricht oder eine Kampagne triggern, sodass die Person dann direkt auch eine E-Mail bekommt mit einer quasi personalisierten Message. Sodass man einfach das Gefühl hat, man redet jetzt nicht irgendwie mit einer generischen Website oder mit einem Roboter, sondern mit einem Menschen, und das ist dann möglichst personalisiert.
Man redet nicht mit einem klassischen Ayala.
Aber halt auch dann genau solche Themen, weil wir müssen ja mal schauen, also zum einen wollen wir es ja extrem personalisiert machen für den Kandidaten, aber zum anderen wollen wir ja auch die Recruiting-Organisation nicht überlasten, dass die jetzt irgendwie dann super viel manuell nachhaken müssen. Und da helfen natürlich dann auch gewisse Regeln, die man hinterlegt. Zum Beispiel, wenn jetzt der Lebenslauf noch nicht im Schritt 1 angehängt wird, dann kann ich irgendwie als Regel erstellen, dass dann die Person 2 Tage später ein Reminder bekommt, dass sie noch ihren Lebenslauf irgendwie mit anhängt und ähnliches. Also so kann ich dann auch viel an notwendigen Aktionen, so gesehen, aus der HR-Organisation outsourcen und dann durch das Tool abbilden lassen.
Ich finde es extrem spannend und ich frage mich immer noch, warum machen das nicht alle Unternehmen? Aber auf der anderen Seite, wenn es alle Unternehmen machen würden, müsste man wieder neue Strategien entwickeln. Weil jetzt in der Schweiz gibt es ja einige Ärztenetzwerke, die entsprechend Personal suchen, dann in Deutschland ja auch nochmals deutlich vermehrter. Ich finde es immer noch extrem spannend. Wenn wir nochmals auf die Use Cases einkommen, du hast schon gesagt, im WhatsApp ist angebunden, aber auch andere Kommunikationskanäle. Gibt es auch da die Möglichkeit, dass man Automatisierungen machen kann? Weil das ist ja auch so ein Trend, so WhatsApp-Marketing, dass man sagt, man macht wie einen WhatsApp-Dialog, dass Menschen dann Fragen stellen, dann das Tool antwortet oder sie haben vorgefertigte Antwortmöglichkeiten oder vorgefertigte Buttons, um weitere Informationen zu erhalten. Gibt es auch die Möglichkeit über euer Tool, Karl?
Ja, also letztlich ist ja WhatsApp dann bei uns nur ein Kanal, über den man dann informiert wird. Und da kann ich natürlich dann auch über ein Formular entsprechende Informationen abfragen, wieder die der Kandidat dann preisgeben soll.
Ja, wobei auch das ist immer so eine Frage, dass man manche Dinge vielleicht nicht überkonzipiert. Ne? Also es ist wirklich was Spannendes, womit wir uns dann auch nochmal beschäftigen wollen. Was kann man vielleicht auch schon in einem simulierten Dialog, ob das jetzt Maschine oder KI ist, egal, ne, also mal in einer gewissen Logikstruktur, wie kann man das vielleicht irgendwie mitgeben, weil das ist auch das, was wir halt feststellen, durch den vielen Dialog, das ist immer wieder, so wahrscheinlich klassisches Pareto-Prinzip, ganz viele Fragen gibt, die immer gleich sind. Na, da kann man natürlich, könnte man viel automatisieren. Was wir halt aber auch merken, ist es halt kein Selbstläufer. Also die manche Klientels, den musst du einfach wirklich ein bisschen hinterherlaufen. Und das ist für uns aber auch okay, weil das halt einfach so ist, wie die Zielgruppe tickt. Da sind die Ärztinnen und Ärzte höchst anspruchsvoll und das machen wir halt gerne. Und ich habe das Gefühl, die würden sich vielleicht nicht unbedingt drauf einlassen, per se, da so eine Automatisierungskaskade zu haben. Aber Erfahrung macht schlau, deswegen würden wir das natürlich auch gerne mal ausprobieren.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, eben, dass eure Kampagne sagenhaft lief, wie du es ausgedrückt hast, 256 Ärzte-Leads, die in eure Lead-Pipeline eingelaufen sind. Gab es auch Herausforderungen?
Ja, also die ganze Kampagne war eigentlich eine riesige Herausforderung, muss man sagen. Also fängt schon damit an, so ein Commitment zu schaffen, was in unserem Haus echt gut gelungen ist und wo wir echt coole Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben, zu sagen, hey, wir bauen hier sowas um und zwar nicht irgendwie mit so einer Einzelkampagne, sondern wir machen hier ein Full-Funnel-Konzept, wo wir Budgets verschieben müssen, wo wir Benefit-Argumentation schärfen müssen, wo wir Systeme verknüpfen müssen etc. Also das war schon ein Riesenbrett und da hatten wir immer alle Unterstützung und vor allem auch die Zeit dazu, ne? Und den Freiraum. Das Zweite, was dann echt einfach ging, war so ein Arzt als Mitstreiter zu gewinnen, der dann sagt, hey, ich mache da auch gerne die Interviews. Das war wirklich mega cool, das hat Spaß gemacht. Aber auch selbst da liegen dann so kleine Herausforderungen drin. Wann hat denn der überhaupt Zeit zu telefonieren und wie können wir so eine Slotbesetzung machen? Da hatten wir dann mal ausprobiert, eigentlich so ein Self-Booking zu machen. Also wir hatten das anfangs über Self-Booking probiert, hat kein Mensch, also kein Arzt, keine Ärztin irgendwie großartig benutzt, weshalb wir dann doch das Ganze wieder telefonisch gemacht haben, die Vereinbarung. Also das heißt, Automatisierung oder Serviceverlagerung funktioniert auch nicht immer per se, nur weil es das Leben einfacher macht. Und was dann auch doch die weitere Herausforderung ist, ist wirklich das Umdenken. Ne? Also wirklich immer wieder bei den Leuten dran zu bleiben und das ist bitte nicht als Vorwurf zu verstehen, sondern vollkommen nachvollziehbar zu sagen, wir reden hier von Kandidatinnen und Kandidaten, von denen wir etwas wollen. Das sind keine Bewerbenden. Also das heißt, wir müssen dann auch gerade schauen, wenn wir einen Kandidaten zu einem Standort bringen wollen, dass wir den nicht in einen Wettbewerb setzen mit anderen Bewerberinnen und Bewerbern, genau. Sondern das ist halt quasi auch der Perspektivwechsel weg von Auswahl hin zu Deal-Closing. und das ist manchmal dann auch schwierig, gerade wenn du in so einer riesen Matrix-Organisation dann bist. Ne? Aber auch das funktioniert wirklich immer besser. Aber auch zu gucken, an welche Standorte packe ich jetzt die Leute. Ne? Also wenn du so jetzt so eine Art Verteilungsschlüssel zu haben, wo wir dann angefangen haben, mit Priorisierung zu arbeiten, welche Stellen haben wo Priorität. Und das ist sagenhaft spannend und natürlich für HR auch nicht zuletzt die große Herausforderung auch, hey, wenn ich mit so Ärzten dann den Ball übernehme nach diesem Erstgespräch, boah, da kommen extremst viele Informationsbedürfnisse zum Tragen, von Relocation-Themen über Anerkennungsthemen. Das heißt also, inhaltlich hat man auch eine sagenhafte Lernkurve.
Ja, das hört sich auch sehr interessant an. Aber sehr herausfordernd, weil eben, wie du sagst, Ärzte sind ja nicht die, die Däumchen drehen, sondern aufgrund auch des Mangels halt wirklich die, die oftmals am wenigsten Zeit haben innerhalb eines Unternehmens. Von daher müsst ihr ja auch vom HR flexibel sein, was ihr dann die Gesprächsbereitschaft halt auch außerhalb der klassischen Zeiten anbelangt.
Also nochmal Hut ab an Simon, also nicht Ehrgeiz, der da dabei ist, aber also hat er quasi schon so Beziehungen aufgebaut, wo man fast allabendlich so abends um 9:30 mit einem Arzt immer wieder telefoniert hat, weil sich doch immer wieder Fragen ergeben haben. Und es war dann quasi wie so eine Bettgeschichte fast schon, dass er den allabendlich am Telefon hatte. Aber hey, am Ende hat für uns immer das Ergebnis im Raum gestanden. Das heißt, einfach zu sagen, wir wollen bestmöglich konvertieren, und da haben wir wirklich den Rahmen versucht auszureizen. Mhm. Und haben sagenhaft viel Erfahrung mitgenommen.
Sehr spannend. Karl, wie wird sich Social Recruiting aus deiner Sicht in der Zukunft weiterentwickeln? Was sind so Trends im Bereich Social Recruiting, wo du denkst, das wird so in 1-2 Jahren oder vielleicht steht es schon kurz vor der Tür kommen?
Also ich glaube, dass ich das nicht, ich finde mal das Wort weiterentwickeln vielleicht nicht richtig, weil ich finde, es passt sich immer an die Bedürfnisse. Ich hatte ja schon gesagt, das war schon bei uns damals mal der Treiber überhaupt, die erste Firma zu starten, die hieß JobCrowd. Und da wollten wir Social Headhunting machen, weil Social Recruiting ein großer Trend war. Und dann über die Mitarbeiternetzwerke rekrutieren. Und ja, letztlich hängt es immer sehr stark davon ab, wie der Markt sich entwickelt, wie man dann Social Media einsetzen sollte. Und ein Thema, was ich gerade sehe, ist schon ein Stück weit diese Überflutung. Also wenn ich jetzt an LinkedIn denke oder auch an andere Netzwerke, dass man da sehr stark aufpassen muss, dass die Menschen, die auf diesen Plattformen unterwegs sind, nicht abschalten, weil sie mit zu viel Information überlastet werden. Und ich glaube, deswegen wird sich grundsätzlich eher Qualität durchsetzen. Also weg hinzugehen von wirklich, sag ich mal, einer Massenkommunikation, stärker hin zu einer hochpersonalisierten Kommunikation zu weniger Menschen mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch. Und ich glaube, dabei kann AI sicherlich helfen, weil man durch AI auch neue Möglichkeiten hat, zum einen die Menschen, mit denen man redet, und die Zielgruppen besser zu verstehen, aber dann auch auf Basis dessen die Nachricht anzupassen. Und bin gespannt, welche Entwicklung es da gibt. Wir glauben sehr stark auch nach wie vor an das Thema Mitarbeiterempfehlungen in dem Zusammenhang, weil das auch was ist, wo man dann einfach immer noch sehr, sehr personalisiert bleiben kann. Und ja, ich denke, da wird sehr, sehr spannende Entwicklungen in dem Markt geben.
Was spielt das Thema AI bei euch für eine Rolle?
Aktuell ist es bei uns ganz stark, wie wir sehen, ist so diese Skill-Lücken in den Organisationen zu füllen. Ich hatte ja gesagt, dass sich das Rollenbild ein Stück weit verändert hat von der HR-Organisation. Und zum Beispiel, wenn es um die Kreierung von gutem Content geht, ist das etwas, womit sich die HR-Abteilung historisch noch so ein Stück weit schwer tun, dass sie sagen, okay, wie schreibe ich jetzt eine Nachricht richtig? Wie mache ich vielleicht einen Blogartikel für meinen Karriereblog, der gut konvertiert? Oder dass man halt einfach eine gute Marketing-Message auch entwickeln kann. Und da haben wir halt jetzt auch bei uns AI an den Stellen eingebaut, wo es dann zum Beispiel um eine Kampagnenerstellung geht, dass ich dann schon etwas vorgeschrieben bekomme durch ein AI-Widget, was integriert ist. Oder wenn ich jetzt eine Karriereseite erstelle, dass ich da schon mal einen ersten Draft bekomme, den ich dann vielleicht für mich nochmal weiter anpassen kann. Aber dass ich dann eben so ein Stück weit die künstliche Intelligenz nutze, um die Skill-Lücken, die ich in meiner eigenen Organisation habe, zu schließen.
Wie siehst du AI im Social Recruiting-Prozess?
Ja, es gibt natürlich echt viele spannende Möglichkeiten. Also für uns ist es einerseits ein Effizienzgewinn, also weiterhin Dinge tun zu können, aber das wesentlich einfacher. Das ist beispielsweise das Schreiben von Stellenausschreibungen, die verschwinden ja nicht. Das ist immer noch Brot- und Buttergeschäft im HR. Das gelingt uns mittlerweile schon ganz gut über GPTs, die wir dann auch ordentlich gecustomized haben, da in wenigen Sekunden quasi Inserate zu schreiben, damit wir eigentlich Zeit fürs Wesentliche haben. Und Zeit fürs Wesentliche ist für mich halt personalisierteres Arbeiten, zum Teil auch automatisierteres Arbeiten, aber auch wesentlich personalisiertere Informationsdichte. Ne? Weil also der Informationsprozess hört ja nicht auf, wenn ich die Message erstellt habe, mit dem ich den Kandidat ansprechen will. Danach geht es ja eigentlich noch weiter. Und ich glaube, am Ende ist HR Informationsmanagement extrem. Ne? Und Karl hat recht, also das ist jetzt nicht immer die Stärke gewesen, vor allem nicht im personalisierten Bereich. Und auch da arbeiten wir jetzt gerade dran oder versuchen erste Schritte zu machen, Informationen über AI eigentlich auch nutzbar zu machen. Ich hatte es vorhin gesagt, mit den regulatorischen Anforderungen. Also wir haben hier x Kantone und haben jeweils andere regulatorische Anforderungen. Wenn ich aber auch alle Quellen habe, so ausdifferenziert wie sie sind, über AI kann ich eigentlich möglich machen, diese Informationen zu komprimieren und dann im Nutzer auch möglichst einfach über ein gescheites, personalisiertes Interface anwendbar zu machen. Ne? Dass man einfach so ein kleines GPT mal aufsetzt. Das ist das, womit wir uns gerade beschäftigen, weil es spart natürlich einerseits Zeit und Manpower und je besser ein Kandidat informiert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er matcht oder dass er auch wirklich Interesse hat. Und dann können wir an den wirklich wichtigen Punkten eigentlich ansetzen im persönlichen Gespräch und können eigentlich so redundante Informationen eigentlich auslagern. Ja. Und auch zum Teil komplexe Informationen.
Im Podcast ist es Tradition, dass wir haben jetzt schon viel ja auch Inputs gegeben, was Unternehmen betrachten sollten, wie sie das Ganze angehen können. Was hast du für so 2-3 Tipps für Unternehmen, die erst gerade beginnen, Social Recruiting im Unternehmen zu etablieren, beziehungsweise mit Social Recruiting Passivsuchende anzugehen?
Einerseits, glaube ich, braucht es ein Konzept und eine Strategie und auch extrem viel Know-how. Wenn man das in-house nicht hat, sucht euch einen Partner, der euch das mitgeben kann, weil ich glaube, gerade Social Recruiting ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Metier. Also Performance-Marketing, wenn man mal so will, genau. Da braucht man einfach die richtigen Partnerinnen und Partner. Könnte auch durchaus eine Agentur empfehlen. Das Zweite, was man eigentlich auch machen sollte, um vielleicht auch ein bisschen den Raum zu haben im Haus, um zu experimentieren, ist das vielleicht auch mit einer ordentlichen Analyse, einer Zielgruppenanalyse und dann auch einem Business Case zu versehen, also mal zu schauen, was gebe ich denn eigentlich aus, was für Einsparungen könnte ich machen, etc. Das ist manchmal auch gar nicht so schwer. Karl hat das vorhin schon gesagt, irgendwie die Zeit einer nicht besetzten Stelle kann ganz schön ins Geld gehen. Das haben wir beispielsweise über die Berechnung von Deckungsbeiträgen gemacht. Da kommt man auf recht hohe Summen. Gleichzeitig haben wir geguckt, wie viel geben wir für Kanäle aus, also einen Marketing-Spend, den wir eigentlich einsparen können, weil wir darüber auch nicht besetzen. Das heißt, eigentlich mit dieser sehr quantitativen Argumentation haben wir natürlich auch ein starkes Mandat aus dem Haus bekommen. Also das würde ich tatsächlich auch empfehlen. Und zum Dritten würde ich sagen, bindet die Zielgruppe ein und versucht eine Kandidatenperspektive möglich zu machen, die sich wirklich am Informationsbedürfnis derer orientiert, die ihr ansprechen wollt. Und wir haben uns mit Dutzenden Ärzten, Apothekern, Apotheker etc. unterhalten, um wirklich auch zu wissen, was interessiert die denn und wie müssen wir da auch Prozesse haben.
Sehr spannend. Was für 3 Tipps kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, Karl?
Also ich glaube, das Erste ist einfach mal anzufangen. Ich höre noch viel zu häufig dieses Jahr, wir sind noch nicht so weit. Und es ist immer, man kennt das ja selber, wenn man irgendwie jetzt wieder mit irgendwas neu anfangen will, was einen so ein bisschen aus der Comfortzone lockt, dann neigt man auch dazu, für sich Ausreden zu finden. Und ich glaube, man muss einfach auch mal ins kalte Wasser springen und einfach mal den inneren Schweinehund überwinden und einfach mal starten. Alles kann man irgendwie klein anfangen und so würde ich es auch dann bei Social Recruiting einfach mal vielleicht mit einer Stelle testen, schauen, wie kriege ich das jetzt hin, den richtigen Ansatz für mich als Unternehmen definieren und dann von da aus loslegen. Das ist das eine, weil das sonst gibt es aus meiner Sicht in der Zukunft keine, ja, wird schwierig. Das zweite ist Active Sourcing nicht falsch zu interpretieren. Ich sehe noch viel zu häufig, dass Unternehmen dann so ein bisschen nach Gießkannenprinzip einfach wahllos Kandidaten anschreiben mit irgendwie demselben Anschreiben und denken, dass sie jetzt durch eine generische Kandidatenansprache die passenden Kandidaten finden und auf einmal viele Bewerbungen haben. Active Sourcing ist für mich ein langfristiges Projekt, wo man schaut, dass man mit den richtigen Profilen einen Kontakt etabliert und aus meiner Sicht funktioniert es eben auch nur mit einem CRM, dass ich dann eben, auch wenn die Person vielleicht gerade nicht wechselwillig ist, ich mir einen Reminder setzen kann, dass es vielleicht in einem halben Jahr der Fall ist oder ne, dann eben diesen Relationship-Aufbau dann auch richtig, richtig vollziehen kann. Das ist das Zweite. Und das Dritte, das hat Florian schon so halb angesprochen, aber das ist für mich das Thema KPIs. Alles, was ich nicht messen kann, ist am Ende des Tages wenig wert. Und wir reden immer häufig über die Rolle von HR, dass die eigentlich mehr quasi Anerkennung intern bekommen sollte. Und das sollte sie auch. Aber für mich ist der Weg dahin, dass man eben auch in der Lage ist, Dinge mit klaren Kennzahlen begründen zu können. Und wie Florian schon gesagt hat, ein Business Case vorlegen zu können, seine Kennzahlen im Blick hat, was kostet mich eine Besetzung von der Stelle, wie konvertiert meine Karriereseite aktuell, also dass ich da wirklich auskunftsfähig bin als Herr Erler und alle wichtigsten KPIs aus dem FF sagen kann. Das wäre für mich so der dritte Appell.
Hey, darf ich das eine nochmal unterstreichen und lass es mir bitte als 3+1 durchgehen. Also wirklich das Ausprobieren ist auch ganz wichtig, um erstmal Erfahrungswerte zu haben. Das ist wichtig, dann im Konzept eine Strategie drauf aufzubauen, beziehungsweise die überhaupt mal antizipiert zu haben. Aber wir haben auch mit POCs angefangen, die uns extrem geholfen haben, dann auch wirklich zu wissen, hey, die Strategie oder das Konzept, was wir da vorhaben, ist richtig und lass uns aus dem Konzept eine Strategie.
Ja, vielen herzlichen Dank euch beiden, Karl zugeschaltet und Florian direkt vor Ort für die vielen Inputs. Ich glaube, da können einige Unternehmungen, insbesondere die HR-Abteilungen, einiges daraus ziehen und auch lernen. So für mich zusammenfassend, in kurzen Worten ist so, man muss Recruiting wirklich neu denken. Also es ist nicht einfach nur im Gießkannenprinzip oder eine Stellenausschreibung veröffentlichen und dann hoffen, es kommt was rein, sondern dass man hingeht und dann wirklich halt mit tieferen Schwellen einsteigt, nicht ein vollständiges CV, sondern halt eben eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer und dann die Personen eigentlich zu qualifizieren, wie man das klassisch ja auch im Marketing macht, insbesondere im B2B-Marketing. Und da kann das Tool Clever Connect helfen. Unter cleverconnect.com findet ihr weitere Informationen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Demo anzufordern, dass dann Clever Connect vorgestellt wird für alle Unternehmen, die jetzt denken, wir haben auch die Herausforderung, dass wir passendes Personal finden. Wir haben vielleicht auch einen Fachkräftemangel, vielleicht nicht so stark wie jetzt ein Ärztefachkräftemangel, aber auch sonst ein Fachkräftemangel. Dann unbedingt cleverconnect.com, dort ein Demo anfordern, weil das hilft schon einiges. Hat aber auch, und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört von Florian, auch viel Arbeit für euch, weil es halt intern ein Change ist, wie man schlussendlich rekrutiert. Und wenn man da eine HR-Abteilung hat, die dann 2-3 Mitarbeitende hat, dann kann das unter Umständen herausfordernd werden, wenn man da den Weg von Social Recruiting geht. Aber da unbedingt cleverconnect.com. Ihr könnt dort eine Demo anfordern. Es gibt auch viele Use Cases mit dabei. Es gibt die Funktionsbeschreibungen, die möglich sind, da unbedingt vorbeischauen und ja, wer dann einen Partner sucht, der dann die Leads in das Tool bringt, der kann sich dann gerne bei mir oder bei meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen der Hutter Consult melden. Und wenn jemand noch Erfahrungen haben möchte, wie es ist, mit uns zusammenzuarbeiten, gerne dem Florian per LinkedIn oder auch per E-Mail anschreiben. Ich hoffe, er wird da für uns ein gutes Wort einlegen, aber die Zahlen sprechen momentan ja noch für uns.
Also auch mehrere gute Worte. Gerne. Also ihr seid beide wärmstens empfohlen.
Super.
Vielen Dank euch beiden.
Vielen herzlichen Dank, danke. Karl. Dir vielen herzlichen Dank, Florian ebenfalls, vielen herzlichen Dank. Und hat dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu@hutter-consult.com. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bereits am Montag mit der nächsten Folge Social Media Advertising News, wo wir einen Rückblick machen, was ist letzte Woche alles im Bereich Social Advertising passiert. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.